Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Auch wir erinnern an Louise Glück. Am Wochenende ist die Literatur-Nobelpreisträgerin verstorben. Zunächst aber widmen wir uns dem neuen Roman von Steffen Kopetzky. Seine Buchtitel tragen einprägsame, knappe Titel: Grand Tour, Risiko, Propaganda, Mundschau. Aber dahinter stecken jeweils mächtige Geschichtspanoramen, über die unser früherer Kollege Dennis Scheck mal schlankweg geurteilt hat, auch nur mit einem Wort: Weltliteratur, die Steffen Kopetzky schreibt. Und das trifft jetzt auf jeden Fall wieder zu mit Damenopfer, dem neuesten Roman. Steffen Kopetzky erlebt im bayerischen Pfaffenhofen. Für uns ist er extra nach München ins Studio gefahren. Danke schon mal dafür. Guten Morgen, Herr Kopetzky im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, guten Morgen, Herr Scholl. Alles Gute an den Hans-Rosenthal-Platz.
Es war einmal in Afghanistan. So märchenhaft ist das erste Kapitel überschrieben. Wir sind im Jahr so 2022, 2023 und dort in Kabul lernen wir eine junge Russin kennen. Larissa Reisner, was macht die denn da?
Ja, sie ist die Frau des Botschafters. Die Sowjetunion hat seine erste Botschaft bekommen 1921 in Kabul. Das war das erste Land, das die Bolschewiki anerkannt hat. Und auf diesem weit entfernten Außenposten in Zentralasien sitzt sie nun. Die Besatzung der Botschaft sind alles Matrosen von der Ostsee. Und die Stimmung ist so etwas gedrückt. Der Mann ist depressiv und trinkt zu viel. Und sie schmeißt die Geschäfte und schaut sich da um und entdeckt eben die Herrschaft der Briten über Indien, über Zentralasien, und sie studiert sozusagen da den Imperialismus pur.
Larissa Reisner ist eine historische Figur, eine prominente frühsowjetische Frauengestalt, historisch real. Was hat sie denn berühmt gemacht?
Also sie kommt zunächst auch aus einer sehr bekannten Familie schon. Ihr Vater war ein Staatsrechtler, der immer wieder dann kontaktiert wurde von vielen Oppositionellen im Zarenreich in juristischen Fragen. Er hat auch viele immer wieder verteidigt, Prozesse geführt, und die Familie kannte schon im Grunde von Lenin bis Liebknecht die ganze Prominenz der linken Bewegung in Europa und der Welt. Und wo immer sie hinkam, hat sie im Grunde für Furore gesorgt, ob das dann im Petersburg der späten Zarenjahre war oder dann tatsächlich auch während der Oktoberrevolution. Angeblich war sie die junge Frau auf dem Schiff Aurora, das dann die Schüsse auf den Winterpalast abgegeben hat, und sie hätte die Matrosen dazu ermutigt, das Signal eben zur Revolution zu geben. Sie war dann im Bürgerkrieg kämpfend als Kommissarin, die erste Frau auf einem Kriegsschiff, und darüber hat sie auch immer geschrieben. Und diese Mischung, denke ich, aus tatsächlicher revolutionärer Aktivität und ihrer erstaunlichen literarischen Fähigkeit, die Sachen so ganz anschaulich und plastisch zu schildern. Diese Mischung, glaube ich, hat sie so bekannt gemacht.
Wer ihre Bücher kennt, Herr Kopetzky, der weiß, dass sie immer so Figuren-Themenfäden von einem Band zum nächsten spinnen. Wir haben schon vom Anfang gehört, Afghanistan jetzt im Damenopfer, aber Afghanistan, das ist auch das große Thema im Roman Risiko mit dem deutschen Orientalisten und Offizier Oskar Niedermeyer. Der taucht jetzt auch wieder auf. Was hat er denn mit Larissa Reisner zu tun?
Ja, Niedermeyer war in Afghanistan und ist dann 1917 im Ersten Weltkrieg noch dann zurückgewandert, war dann an der Palästina-Front. Die Deutschen haben ja im Grunde dann auch das Osmanische Reich, die osmanische Armee übernommen, und er hat im Grunde auf dieser Wanderung von Afghanistan zurück dann nach Palästina und Europa Pläne geschmiedet, wie ein großes Bündnis aussehen könnte zwischen Deutschland und dem asiatischen Kontinent, ein erwachendes Eurasien. Das war so seine Fantasie. Die teilte er mit einigen Leuten, auch der Reichswehrführung, Hans von Seeckt etwa, dem Chef der Reichswehr, der hatte ähnliche Ideen über den nächsten Krieg, mit dem er sich sozusagen rächen wollte für den verlorenen Ersten. Und er ist dann der Verbindungsmann in den 20er Jahren, als dieses Bündnis gestiftet war zwischen Reichswehr und Roter Armee. Und in diesem Kontext, da lernen die beiden sich kennen, denn Larissa Reisner stiftet dieses Bündnis.
In Risiko, da entfalten sie den wahnwitzigen, aber wirklich tatsächlich gehegten Plan, dass Deutschland im Ersten Weltkrieg die afghanischen Stämme zum Aufstand gegen die englische Kolonialmacht anstiften will. Und diese Idee, die wird jetzt auch von Larissa Reisner weitergesponnen. Und so entsteht ja so auch eine Art spannender, so Spionage-Kriminalroman mit vielen weiteren historischen Figuren, und alles, das findet statt im Rahmen des großen Spiels, The Great Game. Das ist ein weltgeschichtlicher Begriff, der bei Ihnen immer wieder auftaucht. Jetzt auch wieder, was steckt dahinter?
Ja, das Great Game war im Grunde der Konflikt zwischen den beiden größten Kolonialreichen der Welt, also dem britischen Empire mit einem Viertel der gesamten Weltbevölkerung und Erdoberfläche unter seiner Kontrolle und dem russischen Zarenreich, das ja auch ein Kolonialreich war. Und die beiden haben konkurriert, haben sich gleichzeitig aber unabhängig voneinander ausgebreitet. Und der Punkt, wo sie zusammengestoßen sind in ihrer jeweiligen Expansionsbewegungen, nämlich Zentralasien, wurde dann zum Mittelpunkt praktisch der Weltpolitik, Afghanistan zum wichtigsten Land für das Weltgeschehen. Und dieser Konflikt, das Ringen um die Vorherrschaft in Zentralasien, das nannte man Great Game.
Und so erklärt sich auch der Titel Damenopfer, kommt ja aus dem Schach.
Ja, genau. Also da gibt es eben die Metaphern dann im 19. Jahrhundert, die das Design, wenn Sie mir diesen Ausdruck gestatten, die das Design sozusagen des Konflikts in der Welt dann beschrieben haben, sprachen dann eben irgendwann zum ersten Mal vom großen Schachspiel der Weltpolitik um die Weltherrschaft, wo sich die beiden großen Player gegenüber sitzen. Und es ist erstaunlich und befremdlich zu sehen, aber natürlich auch faszinierend, dass dieses Konfliktdesign des Great Game uns, braucht man nur in die Nachrichten schauen, bis zum heutigen Tage beschäftigt.
Bei dem Opfer sind wir beim frühen Ende von Larissa Reisner. Sie ist nur 31 Jahre alt geworden, 1926 gestorben. Und Sie verraten dieses tragische Ende gleich zu Beginn. Im zweiten Kapitel findet Ihre Beerdigung schon statt. Im ersten Moment denkt man, was, die Heldin schon tot, schon hinüber. Aber dadurch wird Ihre literarische Methode deutlich. Und die wird von Kapitel zu Kapitel interessanter, macht mehr Spaß, nämlich die Form der Collage. Und die 1920er Jahre, das war ja die Zeit, als dieses künstlerische Prinzip entwickelt wurde. Sind Sie auch so drauf gekommen? Hat Sie das inspiriert?
Durchaus. Ich habe mich natürlich intensiv beschäftigt. Was waren die künstlerischen Ausdrucksmittel, die neuen künstlerischen Entwicklungen zu dieser Zeit? Und es ist im Grunde gut zu verstehen, wenn man daran denkt. Der Erste Weltkrieg hat die Gesellschaften Europas und der Welt ja komplett durcheinander gewirbelt, Reiche sind zerbrochen, aber auch die Vorstellungen der Menschen von gut und richtig wurden natürlich total über den Haufen geworfen, weil angesichts von Millionen von industriell hingeschlachteten Toten und dann kam auch noch die Grippe-Epidemie, die eben so viele Opfer gefordert hat. Also im Grunde die 20er Jahre, da waren die Menschen total durcheinander und fertig und suchten nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Und ein Mittel zum Beispiel war eben die Collage, also die unterschiedlichsten Themen und Bilder zusammenzubringen, um zu zeigen, wie verrückt die Welt eigentlich ist. Und auch im Film, da war ein Sergei Eisenstein, der große sowjetische Regisseur, der mit einer ganz neuen Form von Schnitt eben unglaubliche Ausdruckserweiterung geschafft hat in seinem Film Panzerkreuzer Potemkin. Und an diesen Werken wollte ich mich inspirieren lassen und habe deswegen diese Collageform gewählt für Damenopfer. Richtig.
Es gibt ein großes literarisches Personal auch wieder. Die großen russischen Dichter jener Zeit dürfen mitspielen, Majakowski, Maxim Gorki, aber auch politische Schlüsselfiguren wie Trotzki und Stalin. Momentan denkt man beim Lesen, Herr Kopetzky, ja unwillkürlich an die aktuelle Lage mit diesem neuen, alten, imperialen Russland, das einen absurden Krieg vom Zaun bricht. Sie danken ausdrücklich einer Ukrainerin für die Mithilfe bei dem Roman. Die hat Ihnen ja trotz Krieg helfen können?
Hat sie, also die eine Freundin von mir, die ich schon lang kenne, die jetzt in der Schweiz wohnt und ich wusste, dass sie Geschichte und Politik studiert hatte und eben fließend Russisch spricht, die hat ihre letzten Kindertage sozusagen noch in der alten Sowjetunion verbracht und im Elternhaus eben, die hatten nicht viel Geld, aber viele Bücher und sie sagte, die russische Literatur hat sie immer geliebt, obwohl sie wussten und obwohl sie sich immer darüber klar waren, dass sie Ukrainer waren. Da ist also ein Selbstbewusstsein dabei auf ihrer Seite, dass sie sagt, ich bin Ukrainerin, aber trotzdem liebe ich die russische Literatur. Das ist ja sozusagen ein Gegenmodell zu diesen Behauptungen von Seiten der russischen Führung. Der Westen sei grundsätzlich antirussisch eingestellt oder hasse die Russen oder wolle die russische Kultur klein machen oder negieren. Gerade das ist ja eigentlich nicht der Fall. Die Politik ist total verkehrt. Die russische Kultur und Tradition ist natürlich trotzdem ein wichtiger Bestandteil unserer europäischen Familie, sage ich mal. Und das war für mich dann auch ein Ausschlag, das zu erwähnen, ja, dass diese ukrainische Freundin mir geholfen hat, ganz selbstbewusst.
Ich lese Sie ja, Herr Kopetzky, seit Buch 1, kann man sagen, an die 30 Jahre ist das her. Und eigentlich bei jedem habe ich mich gefragt, wo hat er das nur wieder her? Also diese Wahnsinnsgeschichten, die tatsächlich passiert sind, aber außer Spezialisten weiß niemand davon. Sie haben mal selber gesagt, manchmal staune ich selber, was ich ausgrabe. Wie war das hier jetzt bei diesem Roman mit Larissa Reisner? Gab es da auch so etwas, wo Sie sagten, na Mensch, ist ja ein Ding?
Ja, gab es einiges. Also zwei Dinge würden mir einfallen. Das eine war, dass ich mir überlegt habe, dass ein russischer Spion in den 20er Jahren bei den ersten Versuchen, eine Rakete zu bauen, in Deutschland dabei war. Also da gab es dann an der Uni so ein Modell, wo sie eben angefangen haben, die ersten Raketenmodelle zu entwickeln. Und ich dachte mir, da braucht es einen Spion. Und dann habe ich eben gelernt, dass es diesen Spion, den ich mir eigentlich für die Geschichte ausdenken wollte, tatsächlich gab. Also dass die Russen seit den frühen 20er Jahren eben auch an der Raketenentwicklung beteiligt waren. Das hat mich verblüfft. Und das andere war tatsächlich, dass einer der Romane, die ich gelesen habe, um mich für die Zeit vorzubereiten, die Revolutionsära, Dr. Zhivago war. Und den habe ich gelesen und dann erst erfahren, dass das Vorbild für Dr. Zhivago, die Figur Lara, dass das tatsächlich Larissa Reisner war. Also die Frau, über die ich eigentlich schreiben wollte, die war schon in diesem fantastischen Roman drin. Und das hat mich dann eigentlich noch mehr umgehauen.
Wer sich jetzt wie ich gefreut hat, Steffen Kopetzky zuzuhören, dem kann ich hier noch was persönlich ankündigen, nämlich mehr von Ihnen und über Sie persönlich biografisch, Herr Kopetzky, hören wir von Ihnen hier schon bei uns nächste Woche, denn dann sind Sie zu Gast im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur am Donnerstag in einer Woche. Jetzt erstmal danke Ihnen, mit Grüßen nach Bayern, Herr Kopetzky, tschüss.
Herr Scholl, ich grüße Sie ganz herzlich, ciao.
Und Damenopfer, der neue Roman von Steffen Kopetzky, jetzt bei Rowohlt Berlin mit 448 Seiten für 26 Euro. Es ist ein schreckliches Wort für eine ganz entsetzliche Situation, der Femizid, der Mord an Frauen. Weltweit wird alle 11 Minuten eine Frau getötet, oft nur, weil sie eine Frau ist. Der öffentliche Protest dagegen verhallt leider auch nur allzu häufig im allgemeinen Nachrichtenrauschen. Seinen Ursprung hat der Widerstand in Lateinamerika. Nie una más, nicht eine mehr, rufen Aktivistinnen dort. Auch in Mexiko, wo besonders viele Frauen ermordet werden, wurden und werden. Eine literarische Stimme gegen die Femizide, die gehört Cristina Rivera Garza, einer Autorin, die ein sehr persönliches Buch über das Grauen geschrieben hat. Elisa Göppert hat sie für uns getroffen.
Ich erinnere mich genau an den Tag, an dem ich zum ersten Mal von der Performance von Las Tesis hörte, dieser feministischen Gruppe aus Chile. Ihre Performance heißt »Ein Vergewaltiger in deinem Weg«. Und das hat mich wie ein Blitz getroffen, als ich die Worte begriff und mir klar wurde, dass jetzt die Zeit gekommen ist, auf die ich schon so lange gewartet habe, um dieses Buch zu schreiben.
Seit September ist Cristina Rivera Garza über ein Stipendium in der Stadt. Für ein Jahr ist sie hier. Die mexikanische Autorin mit den langen, grauen Haaren und ihrer leuchtend blauen Brille lebt seit vielen Jahren in den USA, wo sie kreatives Schreiben unterrichtet. 2020 begann die Professorin, ihr wohl wichtigstes Buch zu schreiben. Bestärkt durch den Protest gegen Gewalt an Frauen, erzählt die 59-Jährige darin vom Femizid an ihrer Schwester.
Aber dieses Mal hatte ich die Sprache und die gesellschaftliche Aufmerksamkeit, die ich brauchte. Ich war an dem Punkt im Leben, an dem ich bereit war. Ich war stark genug, ich war mutig genug. Und ich sah die Möglichkeit, diese patriarchalen Erzählungen zu durchbrechen und dieses Buch zu schreiben. Lilianas Geschichte aus Lilianas Perspektive.
Liliana ist Cristinas jüngere Schwester. Eine, wie Cristina Rivera Garza erzählt, kluge, unangepasste Architekturstudentin, voller Träume. Am 16. Juli 1990 wurde Liliana von ihrem Ex-Partner in Mexiko-Stadt ermordet. Sie war 20 Jahre alt. 3 Jahrzehnte später macht sich Cristina Rivera Garza auf die Suche nach der Ermittlungsakte zum Mord an ihrer Schwester. Nach einer Odyssee durch die Ämter Mexico Cities ist klar, diese Akte ist nicht mehr aufzufinden. Im institutionellen Gedächtnis ist Liliana vergessen.
Wenn also der Staat Lilianas Andenken nicht bewahren wollte, dachte ich, dass das Schreiben, die Literatur es stattdessen tun könnte.
Die studierte Soziologin und Historikerin fährt zu ihren Eltern, wo sie endlich den Mut aufbringt, die Kisten mit Lilianas Hab und Gut zu öffnen. Sie findet Briefe, Notizen, Entwürfe, Bücher, alle möglichen kleinen Details und Zettel, die ihre Schwester verfasst hat.
I had to transcribe every single note.
Ich musste jede einzelne Notiz abschreiben, die sie jemals geschrieben und in dieser Schachtel aufbewahrt hatte. Ich wollte die Erfahrung machen, tatsächlich zu schreiben, was sie geschrieben hatte. Ich wollte ihr wirklich zuhören, ihr Aufmerksamkeit schenken. Und ich wollte, dass ihre Stimme die wahre Protagonistin dieses Buches ist.
Herausgekommen ist das Buch Lilianas Invincible Summer, Lilianas unbesiegbarer Sommer. Es sind Lilianas eigene Texte, die man hier liest. Vermengt mit den Stimmen ihrer Freundinnen und Freunde, ihrer Eltern, dazu Zeitungsartikel zum Mord an Liliana und Forschungsergebnisse zum Thema Femizid. So rekonstruiert Cristina de Vera Garza vor allem Lilianas letzte Monate.
When people, after learning about the killing of a woman, immediately ask,
wenn die Leute, nachdem sie von der Ermordung einer Frau erfahren haben, sofort fragen, aber wo war sie? Was hatte sie an? Hatte sie getrunken? War sie mit einem Freund zusammen? All diese Fragen, die scheinbar unschuldig sind. Aber gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass die Leute das Opfer für schuldig halten und sie entlasten damit implizit auch den Täter. Das ist das vorherrschende Narrativ.
So hat es Cristina de Vera Garza selbst erlebt, nachdem ihre Schwester getötet wurde.
Ich habe das als erzwungenes Schweigen beschrieben. Einige Jahre lang konnten weder meine Familie noch ich frei über Liliana sprechen. Es war vernichtend. Es war vernichtend, wenn man es tat, und vernichtend, wenn man es nicht tat. Über Lilianas Femizid in der Sprache und im Narrativ zu sprechen, die den Raum für eine solche Gewalt geschaffen hatten, war sehr kompliziert. Es geht nicht nur darum, die Daten und Fakten zu haben. Es geht darum, wie wir diese Geschichte erzählen.
What do we do with existing ways of telling this story?
Lilianas Invincible Summer bricht damit, dass Femizide Verbrechen aus Liebe sind. Es gibt keine vermeintliche Mitschuld des Opfers. Der Täter allein ist verantwortlich.
So I set out to write.
Ich begann also, Lilianas Geschichte in Lilianas eigenen Worten zu schreiben. Und als ich das Buch schrieb, wurde mir klar, dass das auch die Geschichte von so vielen anderen Frauen sein könnte. Und ich wollte sie alle bei mir behalten.
Mit der mexikanischen Autorin zu sprechen, ist berührend. Ihr Mut und inneres Ringen, ihre Entschiedenheit. Cristina de Vera Garza ist überzeugt, dass die Unmöglichkeit, über Femizide aus der Sicht der Opfer zu sprechen, dass diese Leerstelle das Morden zulässt.
Wir können nicht gegen etwas kämpfen, das wir nicht beim Namen nennen können. Wir müssen etwas benennen können, um zu erkennen, wann es sich anbahnt und wann wir Hilfe brauchen.
Mit ihrem Buch hat sie die Leerstelle gefüllt. In den USA steht Lilianas Invincible Summer auf der Shortlist für den National Book Award, einem der renommiertesten Literaturpreise des Landes.
Über Cristina Rivera Garza, die mexikanische Schriftstellerin. Ihr Buch Lilianas Invincible Summer ist bislang nur auf Englisch, Spanisch und Französisch erschienen. Hoffentlich wird es auch bei uns bald übersetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und noch einmal soll es um Literatur aus Südamerika jetzt gehen, um den neuen Roman des Kolumbianers Juan Gabriel Vázquez. Dieser ist Jahrgang 1973 und hat in mehreren bemerkenswerten Romanen von seinem Heimatland erzählt, zwischen Korruption, Zerfall, Guerilla und den schrecklichen Drogenkriegen. Nun erscheint auf Deutsch Wenn es an Licht fehlt, und in diesem Roman steht ein bekannter kolumbianischer Künstler, intellektueller Schauspieler im Mittelpunkt, und mehr weiß unser Kritiker und Lesart-Kollege Dirk Fuhrig, er ist im Studio, hallo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Fausto Cabrera heißt dieser Mann, der in Kolumbien berühmt war, 2016 ist er gestorben, ich musste das alles nachschlagen, aber wer war das denn?
Ja, der ist hierzulande nicht so bekannt, in Kolumbien sehr, sehr bekannt, es ist eigentlich ein Spanier, er ist 1924 in Las Palmas geboren, musste aber als junger Mann seine Heimat verlassen um sich nach dem Sieg Francos, also Diktatur im Spanischen Bürgerkrieg, in Sicherheit zu bringen. Und nach mehreren Stationen in Ländern, verschiedenen Ländern Lateinamerikas, landete er in Kolumbien und dort wurde er Schauspieler und einer der führenden Intellektuellen des Landes, befreundet unter anderem mit Fernando Botero, dem später weltberühmten Maler und Bildhauer. Das ist diese Figur.
Und was interessiert denn nun den Juan Gabriel Vázquez an dieser Figur? Wie ist er auf ihn aufmerksam geworden?
Ja, er ist erst sehr viel später auf ihn aufmerksam geworden. Also er kannte ihn sicherlich als prominenten Menschen in Funk und Fernsehen. Aber er hat dann den Sohn von Fausto Cabrera getroffen, den Sergio Cabrera, der selbst ein bekannter Filmregisseur ist. Und er hat sich mit ihm unterhalten und hat also ganz eine wahnsinnige Geschichte, eine Familien- und Ideologiegeschichte von ihm erfahren. Er hat 30 Stunden lang Audiomaterial mit ihm zusammen aufgenommen. Nicht nur mit Sergio Cabrera, sondern auch mit Mitgliedern der Familie und so weiter, mit dem Bekanntenkreis. Und daraus ist dieser wirklich voluminöse Roman, der ein Sittenbild über ein ganzes Jahrhundert ist, muss man schon sagen, entstanden.
Das klingt aber nach einem gewaltigen Text, Dirk, über eine ganze Epoche, aber ja, auch ja, weltumspannendes Panorama, so, also richtiges Epos.
Ja, in der Tat. Und zwar geht es von Südamerika, von Kolumbien aus, erstreckt sich aber bis nach China, ins China der Kulturrevolution. Denn Fausto Cabrera war ein glühender Anhänger des Sozialismus. Und er ist dann mit seiner Familie zusammen nach China gegangen, um dort praktisch die Urgründe des Kommunismus oder des Maoismus in dem Fall direkt zu studieren. Und dort hat er eben auch seine Kinder auf die Schule geschickt. Dann kamen irgendwelche anderen Verpflichtungen in Südamerika wieder dazwischen. Die Eltern sind zurückgegangen, die Kinder sind dort geblieben und haben praktisch so eine ganze Kaderschulung im kommunistischen Geiste mitbekommen, einschließlich der ganzen Verwerfungen und auch Repressionen, Gewalt, Unterdrückung des freien Denkens. Und das erzählt Vázquez in der praktisch autobiografischen Erzählung des Sohnes Sergio Cabrera, der dann später auch in Kolumbien eine Rolle als linker Unterstützer der FARC, der Revolutionstruppen, gespielt hat, bevor er dann gemerkt hat, dieses ganze verhärtete Ideologie ist nichts, das bringt nur Elend in die Welt.
Und wie macht er denn das literarisch, der Vázquez? Wie bringt er das alles zusammen?
Ja, es ist kompliziert. Ich hoffe, man konnte es einigermaßen verstehen, wie ich es eben jetzt erzählt habe. Und das ist eben genau die große Kunst von Juan Gabriel Vázquez, dass er diese vielen, vielen Elemente, die nicht chronologisch erzählt sind, sondern in, also der Roman springt sehr häufig zwischen den Orten, sprich zwischen den Zeiten, dass er das tatsächlich schafft, das jeweils so prägnant auf den Punkt zu kriegen, dass man als Leser nicht rausfällt. Also es ist jetzt keine, sagen wir mal, easygoing, easy reading Lektüre, dass man mal so nebenbei macht. Man muss sich da schon konzentrieren mit den vielen Namen, mit den vielen Örtlichkeiten und Begebenheiten, auch mit den vielen geistigen Strömungen, die da verhandelt werden und den politischen Gegensätzen zwischen links und rechts, gerade in Südamerika. Aber er schafft es wirklich, das sehr, sehr konzentriert auf den Punkt zu bringen, auf seinen ja mehr als 400 Seiten. Man ist gefesselt. Es ist zum Teil auch ein bisschen erzählt wie eine Art Kriminalroman, könnte man sagen. Es ist auch spannend. Und er entwirft damit wirklich ein sehr, 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 sehr großes Panorama.
Bei kolumbianischer Literatur denkt man natürlich sofort an Gabriel García Márquez, ja, den Riesen und Übervater. Steht Vázquez so in seiner Tradition, könnte
ja
man das sagen?
Ja und nein, würde ich sagen. Also einerseits natürlich in dem, etwa sagen wir mal, üppigen Erzählen und auch diese große Welt entwerfen und auch in der Lage zu sein, das alles so zu beherrschen, wie das ja García Márquez tatsächlich getan hat und er deswegen auch den Nobelpreis bekommt. Vázquez ist aber meines Erachtens, und er sagt das auch in manchen seiner Äußerungen, er ist jetzt, steht jetzt nicht in dieser Tradition, dass man, also auch nicht dieses Fantastischen. Also er ist eher ein Historiker, würde ich sagen. Also er erzählt die Fakten an der Geschichte, wie sie tatsächlich passiert ist. Und es kommt da nicht irgendwie etwas Mythisches hinein.
Magisches
hinein, was man ja gerne mit der lateinamerikanischen Literatur so ein bisschen klischeehaft auch verbindet. Er ist eher jemand, der die Bewegungen und auch gerade hier in diesem Fall die ideologischen Entwicklungen sagen wir mal seit dem Zweiten Weltkrieg, verfolgt und nachzeichnet und sie plastisch macht und versucht aufzuzeigen, was daraus geworden ist, wie auch so eine Verbitterung und so eine Erstarrung zu den Konflikten führt. In Kolumbien zum Beispiel ist es ja dieser große Gegensatz zwischen der Regierung der Rechten und eher der FARC, dieser Terrororganisation, Befreiungsbewegung, das ist in den letzten Jahren so etwas überwunden worden. Aber hier sieht man halt auch diese Konfrontationen und das zeigt er sehr, sehr gut, was es in diesem Buch, was das alles mit sich bringt. Gleichzeitig ist es, wie gesagt, auch ein literarisches Erlebnis, das zu machen, zu
lesen. Wenn es an Licht fehlt, der neue Roman von Juan Gabriel Vázquez, jetzt auf Deutsch im Schöffling Verlag veröffentlicht, mit 448 Seiten für 28 Euro übersetzt, hat Susanne Lange uns, hat Dirk Furich das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen dafür. Vor 3 Jahren haben auch wir uns die Augen gerieben, als Ihr Name fiel für den Literaturnobelpreis 2020, Louise Glück, die US-amerikanische Lyrikerin. Die Lyrikspezialisten, die kannten sie natürlich, aber viele erfuhren erst dann von ihrem Werk am Wochenende. Jetzt kam die traurige Meldung, dass Louise Glück im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Im Studio ist jetzt Nico Bleutke, unser Lyriker, Lyrikkritiker und selbst anerkannter Dichter. Ich grüße Sie.
Hallo.
Sie, Herr Bleutke, gehörten selbst reden zu jenen Kennern. Erzählen Sie uns noch einmal, wie ist Ihre Dichtung geprägt? Was hat Louise Glück gedichtet und wie?
Na, ich glaube, sie hat es wirklich geschafft, zwei ganz elementare Momente zusammenzubringen. Das ist zum einen ein großes Bewusstsein für Vergänglichkeit, Sterblichkeit. Ich habe mir das nochmal angesehen, jetzt wirklich vom ersten Band an gibt es den Tod in diesen Gedichten, der sich als wirklich so Schattenspur durch alle Verse zieht. Und das andere ist ein Bewusstsein für Schönheit, als Trost gegenüber dem Tod. Die Momente sind wirklich miteinander verquickt, als etwas, was ein Bewusstsein natürlich für die Sterblichkeit schafft und was es tatsächlich auch schafft, im Lesen des Gedichts, im Schreiben des Gedichts vielleicht momenthaft sogar diese Sterblichkeit, das Denken an den Tod aufzuheben. Und das Schöne ist, dass sie das nicht idealistisch macht, indem sie große Begriffe reinholt oder dauernd von Schönheit spricht, sondern es wird in Alltagssituationen eingelagert, in kleine gebrochene Epiphanien, dass so etwas Kleines aufleuchtet und in einer sehr klaren Sprache. Das ist wirklich auch eine zugängliche, vermeintlich zugängliche, die natürlich dann ihre tiefen Schichten hat. Und da öffnet sich dann dieser andere Raum.
Kurz nach der Nobelpreisverleihung haben Sie, Herr Bleutke, für uns eine frisch auf Deutsch erschienenen Lyrikband von Louise Glück rezensiert. Winterrezepte aus dem Kollektiv hieß der. Sie haben uns ein paar Verse daraus mitgebracht.
Ein paar Verse ist bei Louise Glück gar nicht so einfach, denn das sind oft zyklische, lange Stücke. Ich habe jetzt aus einem größeren Zyklus, dem Titelzyklus Winterrezepte aus dem Kollektiv, ein kleines Stück, ein halbes Gedicht rausgesucht. Die Szenerie ist so, es geht um den Abbau von Moos und das Herstellen von Bonsai-Bäumen. Also damit wird natürlich auch das Schreiben immer schon mitreflektiert. Und man hat gewissermaßen ein Freundinnenpaar, die dort auf so einer Art Seminar sind. Und es kommt auch noch ein Arboretum vor, also eine Ansammlung von Bäumen und Sträuchern. Dunkler konnte es nicht werden, doch kam dies für mich nicht unerwartet, denn es war Dezember, der Monat der Dunkelheit. Es war früher Morgen, ich lief von meinem Zimmer zum Arboretum. Aus verständlichen Gründen hielt man uns an, nie allein zu sein. Doch gab es Ausnahmen. Jenseits des Schnees konnte ich das Arboretum leuchten sehen. Die Bäume waren mit kleinen Lichtern behängt. Ich erinnere mich, dass ich dachte, sie wären bestimmt von weitem zu sehen, nicht, dass wir uns je weit entfernten. Alles war still.
Was wird denn hier für Sie deutlich, Nico Bleutke, so an lyrischer Eigenart und Kraft der Louise Glück?
Na, erstmal, dass es sehr atmosphärisch ist und einen dunklen Ton hat, die Dunkelheit und etwas Aufleuchtendes, das ist wirklich typisch für Louise Glück. Dann eben eine Alltagssituation und dann diese kleinen Momente, dass eben ein Arboretum oder Bäume, zwischen Bäumen die Lichter, die man sieht, aufleuchten und damit eben diese andere Perspektive ganz unmetaphysisch reinbringen und einen Raum der Offenheit gewissermaßen aufspannen. Und dass es immer gebrochen ist natürlich, hier in so kleinen Einschüben, da heißt es nicht, dass wir uns je weit entfernten. Also so eine leichte ironische Brechung, die zeigt, diese Schönheit ist eben nicht auf Dauer gestellt und vor allen Dingen nicht so einfach zu haben.
Wenn man sich die Artikel und jetzt auch so die Lexikoneinträge von Louis Glück anschaut, dann ist man ja doch verblüfft, wie berühmt sie eigentlich doch gewesen ist in den USA. Also sie hat, glaube ich, jeden bedeutenden Lyrikpreis ihrer Nation gewonnen, bis hin zum National Book Award für Poetry in den USA. Erklären Sie sich das eigentlich, dass sie bei uns doch so lange so unbekannt geblieben ist, Herr Blödke?
Naja, das passiert ja öfter. Das ist einfach eine Frage der Vermittlung. Es waren nur zwei Bücher, irgendwann mal 2006, 2007 in Übersetzung erschienen, sehr schön übersetzt von Ulrike Dresner, und dann ist das wieder in Vergessenheit geraten. Und ein bisschen war es ja tatsächlich überraschend. Man hätte an andere Lyrikerinnen aus den USA, Jerry Graham zum Beispiel oder Susan Howe denken können, und vor allen Dingen hatte ja 4 Jahre zuvor mit Bob Dylan ein US-amerikanischer Lyriker, so jedenfalls hat es die Jury gedeutet,
aus diesem
Kreis den Preis gewonnen. Mhm. Von daher war es durchaus überraschend.
Ja, was meinen Sie, welche wichtige lyrische Stimme haben wir jetzt leider verloren durch den Tod von Louis Glück?
Naja, eine Stimme, die, es war in einigen Nachrufen zu lesen, dass sie immer versucht hat, die Phrase und das allgemeine Gebrabbel sozusagen zu umschiffen. Ich glaube, das ist zum einen richtig, zum anderen ist es aber nur die Hälfte, denn sie hat gerade diese Sprachklischees und auch diese Vorstellungsklischees ganz bewusst immer gesucht. Also es gibt sehr oft die Begriffe Herz und Seele, und dann hat sie versucht, diese Begriffe zu brechen. Und da ist natürlich die Gefahr, dass man sozusagen in den Kitsch abdriftet, was auch manchmal passiert, ist gegeben. Also ein Wagnis auch. Und das andere, sie hat ihre eigene Familiengeschichte immer wieder reingeholt. Das Verhältnis zur Mutter war sehr schwierig. Die Eltern haben ihre Ehe als so eine Art Idealvorstellung ihr immer vorgespiegelt, was natürlich eine große Machtgeste ist und zugleich die Bedürfnisse der Kinder überhaupt nicht reflektiert. Und es ist so wie in vielen dieser Filme. Man sieht so diese schöne Oberfläche und drunter brodelt es. Und das ist tatsächlich typisch, auch mit einem Zeitindex, typisch für eine bestimmte US-amerikanische Mittelschicht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und von daher haben die auch was sehr Dialogisches und Zugewandtes, diese Gedichte.
In Memoriam zum Tod von Louis Glück haben wir Nico Blödke gehört. Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Du nichtsnutziger, talentfreier Versager, du!
Okay, jetzt beruhig dich mal.
Ha, du an Selbstüberschätzung leidender Loser mit der Fähigkeit eines minder bemittelten Einzellers.
Schatz, bitte, ich hab doch nur ein...
Du wolltest was? Mich vor versammelter Mannschaft blamieren?
Das tut mir leid, wenn
ich... Kann mir beweisen, dass mein einfältiger Ehemann zu dämlich ist, beim Betriebsausflug sein Marmeladenbrot klettert...
Okay, jetzt reicht's.
So, was soll das? Wozu jetzt die Schere, du elender Voll... Sag mal, was fällt denn dir ein, du...
Na, was wohl fällt mir ein? Ich schneide dir das Wort ab.
Lass das gefällig...
Oh.
Ich sag dir eins, ich mach... Du komm, morgen. Ich hab dir.
Das macht Spaß.
Papst, hast du dich schon auf die Präsentation morgen vorbereitet?
Mach ich schon noch.
Immer auf den letzten Drücker, wie?
Ja, aber Mäuschen, das ist doch meine Sache, wann ich das mache, ne?
Du hast nicht die richtige Haltung dazu.
Ja, aber die Schumann-Gerster-Sache damals, mein Schatz, ne? Die habe ich doch richtig gut hingekriegt.
Man darf sich nie aus seinen Lorbeeren ausruhen. Wir können doch auch gemeinsam üben.
Was weißt du denn schon von Präsentationen?
Ich weiß, wie man sich auf etwas vorbereitet und wie man effektiv übt.
Ja, ja. Lass nur. Bis morgen habe ich alles drauf.
In 2 Stunden schaue ich noch mal rein. Dann sollte der Stoff sitzen. Ich erwarte von dir einen Erfolg. Ich werde schließlich auf dich stolz sein können, Papa.
In 4 Stunden. Okay?
Straßenkritik.
Mein Name ist Hanna, ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Leipzig. Ich bin Schülerin. Ich möchte heute das Buch Farm der Tiere vorstellen von George Orwell. Es geht um eine Farm mit Tieren. Diese Tiere sind ziemlich intelligent und können auch kommunizieren und stellen irgendwann fest, dass es ja total unfair ist, dass Tiere arbeiten müssen und die Menschen sich quasi bedienen lassen. Irgendwann gibt es eine Revolution und sie organisieren sich quasi selber, bis irgendwann ein Schwein die Macht quasi ergreift und die Regeln, die sie aufgestellt haben, werden total untergraben. Es steigert sich dann immer weiter, dass die Tiere dann irgendwann in Klassen eingeteilt werden und die Schweine nur noch die oberste Klasse ist. Und eigentlich war die Regel, kein Tier darf sich kleiden wie ein Mensch, aber genau das nehmen sich die Schweine raus. Und am Ende erkennt man keinen Unterschied zwischen Mensch und Schwein. Also es hat mich fasziniert, dass dahinter steht, dass wir alle eigentlich nicht wirklich unterschiedlich sind. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es gegen Rassismus geht, dieses Buch, dass wir alle eigentlich gleich sind und wir eigentlich alle das Gleiche verdient haben und dass sich nicht einer besser sehen soll als der andere.
Aus Leipzig kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und Hanna erinnert uns an ja diesen Weltklassiker, die Animal Farm, die Farm der Tiere von George Orwell. Als Taschenbuch im Diogenes Verlag erhältlich, in der Originalausgabe von 1943 übrigens, übersetzt von Michael Walter, mit 160 Seiten für 11 Euro. Mhm.